In this session we're going to continue with Romans chapter 2.
In dieser Lehreinheit setzen wir unsere Betrachtungen zu Römer 2 fort. Wir befassten uns mit dem göttlichen Gericht und dessen Prinzipien sowie deren Anwendung. Wir mussten auch anerkennen, dass es in Bezug auf das Gericht Gottes Dinge gibt, die er uns vorenthält. Seine Gerichte sind unausforschlich. Wer von uns die Barmherzigkeit Gottes erfahren hat, weiß, dass Gott, wo er nur kann, Barmherzigkeit walten lässt. Deshalb müssen wir ihm vertrauen. Nun zur Frage nach dem menschlichen Gewissen, einer ziemlich schwierigen Frage. Ich möchte euch noch einmal verdeutlichen, dass einige Dinge, die Paulus sagt, gar nicht einfach zu verstehen oder zu deuten sind. Doch wer hat gesagt, dass es einfach sei? Schlagen wir Kapitel 2 auf und lesen wir Vers 13 bis 15 und 26 bis 27. Zusammengenommen geben uns diese Verse einen Überblick darüber, wie Gott zu Menschen steht, die keine Offenbarung von ihm aus dem Wort Gottes haben, sei es aus dem Gesetz oder aus späteren Teilen der Schrift. Vers 13. Es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht vor Gott, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Ich weise euch darauf hin, dass hier, gleichgültig, welche Bibelausgabe man benutzt, zweimal das Gesetz steht. Doch der Artikel das wurde von den Übersetzern nachträglich eingefügt. Das gilt auch für die meisten anderen Stellen des Römerbriefs. Ihr müsst Folgendes verstehen. Paulus verwendet hier das Gesetz des Mose als großes Vorbild, als Muster für Gesetz generell, für das perfekte, gottgegebene Gesetz. Doch was er sagt, gilt auch für andere Formen von Gesetz. Wenn es hier also das Gesetz heißt, ist einerseits das Gesetz im engeren Sinne gemeint, andererseits aber auch ganz allgemein Gesetz. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie man Gerechtigkeit erlangen kann. Entweder indem man sich an Regeln und Vorschriften hält oder indem man im Glauben Gott vertraut. Jeder Mensch, der auf die Frage der Rechtfertigung hin angesprochen wird, beginnt augenblicklich und instinktiv in Kategorien von Regeln und Vorschriften zu denken. Nachdem ich als Soldat in der Armee den Herrn kennengelernt hatte, verbrachte ich noch weitere 4,5 Jahre als Christ in der Armee. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Kameraden über den Herrn und über das Heil in Jesus sprach, reagierten sie fast ausnahmslos gleich und zählten mir alle Regeln und Vorschriften auf, an die sie sich hielten. Jeder hatte eine Liste von Regeln, die für ihn maßgeschneidert war. Ich begehe keinen Ehebruch, ich betrinke mich nicht, ich tue dies nicht, ich tue jenes nicht. Das war die unmittelbare, natürliche Reaktion dieser Menschen. Somit ist es ganz natürlich, dass jeder Mensch sofort meint, es gehe darum, sich an Regeln zu halten, wenn er auf die Frage der Rechtfertigung hin angesprochen wird. Was Paulus hier sagt, gilt zwar in erster Linie für das Gesetz des Mose, aber nicht ausschließlich. Es gilt auch für jedes Regelsystem, für jedes Regelwerk, mit dem sich ein Mensch rechtfertigen will. Aber es ist unmöglich, durch die Einhaltung von Regeln gerecht zu werden. Es ist wirklich hochinteressant, sich in diesem Augenblick euren Gesichtsausdruck anzusehen. Ich wusste, dass ihr so reagieren würdet. Vor nicht allzu langer Zeit sprach ich vor einer großen Zuhörerschaft und sagte nur so nebenbei, das Christentum besteht natürlich nicht aus Regeln und Vorschriften. Hätte ich den Leuten gesagt, es gäbe keinen Gott, wären sie vermutlich nicht weniger schockiert gewesen. Das ist die Wahrheit. Das Christentum besteht nicht aus Regeln und Vorschriften. Wir werden nicht gerecht vor Gott, indem wir uns an bestimmte Regeln, Gesetze oder Vorschriften halten. Andererseits haben Regeln und Gesetze auch ihren Platz. Das werde ich später noch erläutern. Paulus sagt, nicht wer Gesetz hört, werde vor Gott gerechtfertigt, ob es nun das Gesetz des Mose ist oder irgendein anderes, sondern wer es praktisch anwendet, werde vor Gott gerechtfertigt werden. Nicht die Hörer des Gesetzes sind gerecht, sondern die Täter. Jene, die es praktisch anwenden, werden gerechtfertigt werden. Beachte, das heißt nicht, sie selbst werden gerecht sein, sondern Gott wird ihnen Gerechtigkeit anrechnen. Wir können nicht selbst gerecht sein. Wir können nur dann gerecht sein, wenn wir von Gott gerechtfertigt werden. Als nächstes kommt Paulus auf das Gewissen zu sprechen. Vers 14. Denn wenn Nichtjuden, die kein Gesetz haben, von Natur aus dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie haben keine direkte Offenbarung vom Gesetz Gottes, aber es ist etwas in ihnen, das für sie tut, was auch Gesetz für sie tun würde. Weiter im Text. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist. Das kommt in der Übersetzung nicht richtig zur Geltung. Was in unsere Herzen geschrieben ist, ist nicht das Gesetz an sich, sondern die Wirkungsweise des Gesetzes. Jeder einzelne von uns hat irgendwo in seinem Innersten etwas, das wie ein Gesetz wirkt und dieselben Resultate erzielt wie das Gesetz. Es soll uns nicht gerecht machen, sondern uns vielmehr an den Punkt bringen, an dem wir erkennen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes, dass wir die Barmherzigkeit Gottes brauchen, um gerecht gemacht zu werden. Das ist etwas ganz anderes. Dieses Etwas in unserem Innersten, das dies hervorbringt, ist meines Erachtens das Gewissen. Das Gewissen, auf das unser Text als nächstes zu sprechen kommt. Das Gewissen sagte, du hast gelogen. Paulus schildert im Folgenden eine Art Gerichtsszene, die sich in unserem Innersten abspielt. Ein Gedanke sagt, ja, das stimmt, ich habe gelogen. Ein anderer sagt, nein, es war keine Lüge, sondern nur eine kleine Übertreibung. Paulus stellt es wie eine Gerichtsszene dar. Wie viele von euch haben das schon selbst in ihrem Innersten erlebt? Hierüber spricht Paulus. Und er sagt, das Gewissen bewirke für solche Menschen dasselbe, was das Gesetz für sie bewirken würde. Es macht sie nicht gerecht, aber es zeigt ihnen, dass sie die Barmherzigkeit Gottes brauchen. Und genau das ist die Wirkungsweise des Gesetzes. Es soll uns zeigen, dass wir die Barmherzigkeit und Gnade Gottes brauchen. Es bleiben hier Fragen offen, mit denen ich mich später eingehend beschäftigen werde, nämlich was Gott mit dem Gesetz eigentlich bezweckte. Hier haben wir also einen Nichtjuden vor uns, jemanden, der noch nie etwas von Gott gewusst oder erkannt hat. Doch irgendwo in seinem Inneren gibt es etwas, das sein Verhalten überwacht. Im Umgang mit primitiven Völkern oder Menschen, die nicht christlich erzogen wurden, ist mir aufgefallen, dass sie sehr oft empfindsam darauf reagieren, wenn sie lügen. Häufig werden die Menschen von ihrem Gewissen überführt. Es sagt ihnen, du hast nicht die Wahrheit gesagt. Ein weiterer sensibler Bereich ist unangemessenes Verhalten gegenüber den Mitgliedern der eigenen Familie. Auch das ist ein Bereich, in dem primitive Völker oft von Gott überführt werden, weil sich die meisten von ihnen ihren nächsten Verwandten viel mehr verpflichtet fühlen als der Durchschnittsbürger in der westlichen Welt. Das Gewissen kann auf verschiedene Art und Weise wirksam werden. Paulus beschreibt hier eine Art Gerichtsverhandlung in unserem Bewusstsein, wobei das Gewissen sozusagen als Staatsanwalt fungiert. Dann gibt es verschiedene Gedanken in uns, die auf die Worte des Staatsanwalts erwidern, das stimmt oder ich weiß, dass das, was ich sage, nicht ganz wahr war, aber es war eigentlich keine Lüge und dergleichen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen etwas, das eigentlich keine Lüge ist und etwas, das tatsächlich eine Lüge ist? Solche Formulierungen zeigen, dass wir alle darauf erpicht sind, uns zu rechtfertigen, sogar vor uns selbst. Ist euch das schon einmal aufgefallen? Paulus zeichnet hier also ein sehr anschauliches Bild einer Gerichtsverhandlung, die sich in unserem Innersten abspielt. Und er sagt, in Menschen, die weder das Gesetz noch irgendein anderes Gesetz haben, kann das Gewissen dasselbe bewirken wie das Gesetz. Es bewirkt nicht deren Rechtfertigung, und ich kann es nicht oft genug sagen. Vielmehr zeigt es den Menschen, dass sie die Barmherzigkeit Gottes brauchen. Nun Vers 26, wenn nun der Unbeschnittene, das heißt der nicht religiöse Mensch, die Anforderungen des Gesetzes hält, wird ihm dann sein Unbeschnittensein nicht als Beschneidung angerechnet werden? Das Wort, das hier mit Anforderung wiedergegeben wird, ist ein sehr wichtiges Wort, auf das wir in dieser Lehrserie noch öfter zu sprechen kommen werden. Es bezeichnet die richtige Reaktion auf eine Forderung, die an dich gestellt wird, und hängt direkt mit dem Wort für gerecht zusammen. Ich sage euch die griechischen Wörter, damit ihr die Ähnlichkeit seht. Gerecht heißt dikaios, dieses Wort hier heißt dikaioma. Es ist die korrekte Reaktion auf berechtigte Forderungen oder Anforderungen. Ich möchte den Vers gern folgendermaßen übersetzen. Wenn nun der Unbeschnittene korrekt auf berechtigte Forderungen reagiert, wird ihm dann sein Unbeschnittensein nicht als Beschneidung angerechnet werden? Und wird nicht der, der körperlich unbeschnitten ist, wenn er das Gesetz hält, dich richten? Hier wendet sich Paulus an den Juden. Dich, der du ein Gesetzesübertreter bist, obwohl du den Buchstaben des Gesetzes und die Beschneidung hast? Paulus sagt, entscheidend sei nicht die äußere Einhaltung von Ritualen oder Formen oder Zeremonien, vielmehr entscheidet die innere Reaktion deines Herzens darüber, wie Gott dich sieht. Und er sagt sehr richtig, dass es viele Fälle gibt, in denen der religiöse Mensch die falsche Reaktion zeigt, der nicht-religiöse Mensch hingegen die richtige. Ich weiß nicht, ob ich es wage, euch das zu erzählen. Ihr könntet daran Anstoß nehmen. Aber vor langer Zeit, in der Anfangsphase unseres Dienstes, versuchte mein Schwiegersohn, der Direktor des Dienstes, jemanden zu finden, der eine bestimmte Anforderung erfüllte. Ich glaube, es ging dabei um den Versand oder etwas Ähnliches. Und er sagte zu mir, ich habe eine Firma ausfindig gemacht. Und er fügte hinzu, so als wollte er sich dafür entschuldigen, bitte vergebt mir, aber es sind keine Christen. Ich erwiderte, preis dem Herrn. Wie viele von euch wissen, dass der Jesus liebt dich Buchladen seine Rechnungen nicht bezahlt? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Nicht immer kommen die Leute, die religiös daherreden, auch ihren Pflichten nach. Gott interessiert sich für Menschen, die ihren Pflichten nachkommen und nicht immer nur reden. Und weiter mit den Versen 17 bis 25. Nun nimmt Paulus seine jüdischen Brüder und Schwestern ins Visier und nennt einige konkrete Beispiele, wie sie das Gesetz brechen, obwohl sie sich des Gesetzes rühmen. Er sagt, wenn du dich aber einen Juden nennst und dich auf das Gesetz stützt und dich Gottes rühmst. Ohne jemanden zu beleidigen, muss ich eins sagen, wenn man in Israel lebt, weiß man, dass sich das bis auf den heutigen Tag nicht geändert hat. 19 Jahrhunderte haben an dieser Situation nicht das Geringste verändert. Sie ist immer noch so, wie Paulus sie damals beschrieb. Ich muss aufpassen, was ich sage, aber ich erinnere mich noch, wie ich vor vielen Jahren in Jerusalem bei einem jüdischen Möbelschreiner einige Möbelstücke in Auftrag gab. Das ist ein guter und ehrenwerter Beruf unter den Juden, nicht wahr? Die Leute, bei denen wir die Stühle machen ließen, lieferten sie uns auch. Ich wollte gastfreundlich sein und bot ihnen Kaffee an. Aber sie erwiderten, nein, wir können in ihrem Haus nicht Kaffee trinken. Ich war damals mit den Gepflogenheiten des orthodoxen Judentums noch nicht so vertraut, um zu wissen, dass sie in einem Haus, das nicht koscher ist, auch nichts essen konnten. Unser Haus war nicht koscher. Sie konnten bei uns weder essen noch trinken. Dadurch hätten sie sich verunreinigt. Doch das eigentliche Problem war, dass sie uns beim Kauf der Stühle hereingelegt haben. Seht ihr, wie aktuell die Bibel ist? Bitte kommt nun nicht auf den Gedanken, es könnten sich nur Juden so verhalten. Wie viele von euch können das bestätigen? Nun Vers 18, und den Willen Gottes kennst und prüfst, worauf es ankommt. Eine bessere Übersetzung lautet, du kennst die feinen Unterschiede zwischen diesem und jenem, also zwischen dem, was koscher ist und dem, was nicht koscher ist. Glaub mir, die Regeln und Vorschriften des Kashrut sind überaus kompliziert. Man muss in rechtlichen Kategorien denken können und braucht den Rat eines Rechtsanwalts, um absolut sicher sein zu können, dass man alles richtig gemacht hat. Ruth lebte viele Jahre als Jüdin und ist immer noch Jüdin. Als in ihrem Haus die Frage nach dem koscheren Lebensstil aufkam, war sie bereit, sich mehr oder weniger nach den koscheren Speisegesetzen zu richten, bis sie feststellte, dass man dazu zwei verschiedene Spülmaschinen braucht. Eine für Teller, von denen man Fleisch aß, und eine für Teller, von denen man Milchprodukte aß. Ihr ökonomisches oder unreligiöses Denken sagte dazu, nein, so weit gehe ich nicht. Doch das ist typisch und es gibt noch viel feinere Unterschiede als die Frage, ob man zwei Spülmaschinen braucht. Weiter im Text. Du prüfst, worauf es ankommt, du kennst die feinen Unterschiede, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und getraust dich, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Erzieher der Törichten, ein Lehrer der Unmündigen, der die Verkörperung der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Wie könnte man so jemanden charakterisieren? Als arrogant. Meines Erachtens macht nichts so arrogant wie religiöse Erkenntnis. Wie viele von uns laufen Gefahr, arrogant und stolz zu werden, weil wir Erkenntnis haben? Seien wir vorsichtig. Der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht. Brüder und Schwestern, ich will euch an diesem Punkt fragen, glaubt ihr nicht, dass die Welt derzeit genau das zum Leib Christi sagt? Glaubt ihr nicht, dass das exakt auf uns, die wir uns Christen nennen, zutrifft? Inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Die Welt misst die Juden nach wie vor nach anderen Maßstäben. Nichtsdestoweniger richtet sich die Aufmerksamkeit der Menschen in unserem Teil der Welt auf uns, die wir uns Christen nennen, weil wir genau das tun, von dem wir anderen sagen, sie sollten es nicht tun. Stimmt's? Hierzu ein Beispiel. Voriges Jahr reisten Ruth und ich rund um die Welt. Von Australien nach Papua-Neuguinea, weiter nach Malaysia und nach Singapur und weiter nach Indonesien. In all diesen Nationen ging es in den Schlagzeilen der Tageszeitungen immer wieder um die Skandale der Fernsehprediger. Viele andere Nachrichten, die weit wichtiger gewesen wären, kamen nicht auf die Titelseiten. Stattdessen wurde der ganzen Welt berichtet, was im Leib Christi in Amerika los ist. Seht ihr den Zusammenhang mit dem, was Paulus sagt? Ihr müsst verstehen, dass das brandaktuell ist. Das ist nichts aus der Vergangenheit und auch keine bloße religiöse Theorie. Das ist Realität. Wir müssen uns nur vorstellen, wir seien die Menschen, zu denen Paulus hier spricht, und uns fragen, ob man dies zu Recht heute auch von uns sagen kann. Und gehen wir zurück zu Vers 21. Der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht. Der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst. Der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch. Hierzu nur ein Satz. Wir werden später noch im Detail darauf eingehen. Wer Regeln aufstellt, welche Dinge man nicht tun darf und nach diesen Regeln lebt, wird umso anfälliger dafür, genau diese Dinge zu tun. Damit werden wir uns noch eingehender befassen. Ich will euch das veranschaulichen. Nehmen wir an, du hättest eine 5-jährige Tochter. Du gehst abends aus und wenn du wieder nach Hause kommst, stellst du fest, dass sie in der Zwischenzeit Mutters Kommode ausgeräumt, die ganzen Taschentücher und die Unterwäsche herausgeholt und sichtlich dabei Spaß gehabt hat. Du fühlst dich ein wenig provoziert und sagst, du sollst das nicht tun. Eine Woche später gehst du wieder abends aus und sagst zu deiner Tochter, hör zu, ich will nicht, dass du an Mamas Kommode gehst. Geh auf keinen Fall an die Kommode. Wisst ihr, was im Kopf des kleinen Mädchens nun vor sich geht? Es will nur noch eins. An die Kommode gehen und die Schubladen ausräumen. Das ist wahr. Und dasselbe gilt für die Religion. Wer gegen eine bestimmte Sache predigt, spornt damit letztlich die Menschen an, genau diese Sache tun zu wollen. Ich denke an meine Teenagerzeit. Im Vergleich zu vielen anderen Leuten gab es in meinem Elternhaus nicht viele Verbote, doch alles, was man mir verbot, wollte ich umso mehr tun. Und ich sage es noch einmal mit aller Vorsicht, diese Statements gelten heute noch exakt denselben Menschen in Israel wie vor 1900 Jahren. Die Bibel ist exakt und sehr aktuell. Weiter im Text, der du die Götzenbilder für Gräuel hältst, du begehst Tempelraub. Ich muss zugeben, dass ich nicht genau weiß, warum Paulus das sagt. Aber ich möchte euch etwas aus dem Propheten Malachi zeigen, das es vielleicht erklären kann. In Buch Malachi rechnet Gott mit dem jüdischen Volk nach etwa 1200 Jahren des Gesetzes ab. Er sagt zu Malachi in Kapitel 3, 7, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir, und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Heerscharen. Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Und dann fragt Gott nach, darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Hier wirft Gott Israel ganz konkret vor, es hätte heilige Dinge geraubt. Vermutlich hatte Paulus das im Hinterkopf, aber ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Er sagt, ihr lehrt andere Menschen, dass man nicht stehlen soll, während ihr selbst Gott bestiehlt. Könnte man das auch von den Christen unserer Zeit sagen? Gibt es einige unter uns, die Gott bestehlen? Beanspruchen einige von uns Dinge, deren rechtmäßiger Besitzer Gott ist? Ich glaube nicht, dass in Bezug auf den Zehnten bei Christen exakt dieselben Kriterien gelten wie unter dem Gesetz des Mose. Aber es ist natürlich meine feste Überzeugung, dass der Zehnte Gott gehört. Wenn ihr euch also etwas von Gottes Anteil nehmt, was tut ihr dann? Ihr bestiehlt Gott. Ich denke, es ist weitaus schlimmer, Gott zu bestehlen, als andere Menschen. Machen wir weiter damit, was Gott von diesen äußerlichen Verordnungen und Regeln hält. Wir haben das schon besprochen, aber sehen wir es uns noch einmal an, Vers 28. Denn nicht der ist in Wahrheit ein Jude, der es äußerlich ist, und die rechte Beschneidung besteht nicht in dem, was äußerlich am Fleisch vorgenommen wird. Nein, nur der ist ein Jude, der es innerlich ist, und die Beschneidung muss am Herzen vollzogen sein im Geist, nicht äußerlich nach dem Buchstaben. Das Lob eines solchen kommt nicht von Menschen her, sondern von Gott. Paulus sagt, entscheidend ist nicht, was du nach außen hin tust. Wirklich entscheidend ist, wie deine Herzensbeziehung zu Gott aussieht. Ihr wisst, dass sich das Wort Jude vom Namen Jehuda oder Juda herleitet, und Jehuda heißt Lob. Paulus sagt also, du bist nur dann ein echter Jude, ein echter Jehudi, das ist das hebräische Wort dafür, wenn dein Lob von Gott kommt und auf dem beruht, was in dir ist, und nicht auf deinen äußerlichen Regeln und Vorschriften. Ich halte es für wichtig, hier auf etwas hinzuweisen, und ihr könnt mir in diesem Punkt gerne widersprechen. Aber ich glaube, dass Paulus in diesen Passagen hier nicht sagt, jeder, der an Gott glaubt, sei ein Jude. Ich kenne diese These. Ich glaube nicht, dass sie stimmt. Wir sind Glieder des Leibs Christi, in dem sowohl Jude als auch Nicht-Jude zusammenkommen und einen Leib bilden. Die Tatsache, dass wir Christen sind, macht uns nicht zu Juden. Könnt ihr das auch so sehen? Das ist sehr wichtig, denn es kursiert derzeit eine Lehre, die besagt, wir alle seien Juden und alles, was über und zu den Juden gesagt wurde, gelte uns. Paulus erweitert hier nicht die Schar derer, die berechtigt sind, sich selbst Juden zu nennen. Vielmehr schränkt er sie auf jene ein, die die innerlichen Bedingungen erfüllen. Das ist ungemein wichtig, denn unsere Haltung zum jüdischen Volk ist in den Augen Gottes von außerordentlicher Bedeutung. Ich möchte hierzu eine Parallelstelle aufschlagen, Römer 9. Wir haben es hier, wie ich bereits sagte, mit der Wahl bzw. der Auserwählung Gottes zu tun. Paulus spricht sehr bekümmert von der Treulosigkeit vieler Juden und sagt in Vers 6, nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, die sind Israel. Das heißt nun, wie gesagt, nicht, dass einige, die nicht von Israel abstammen, Israel sind. Es heißt vielmehr, dass einige, die von Israel abstammen, nicht Israel sind. Versteht ihr? Es ist kompliziert, aber versucht, darüber Klarheit zu bekommen. Wer qualifiziert sich nun dafür? Paulus sagt, auch nicht, weil sie Abrahams Nachkommen sind, sind alle Kinder Abrahams, sondern in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft genannt werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches, die sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Nachkommenschaft gerechnet. Die entscheidende Qualifikation, um als wahrer Jude oder als wahres Israel zu gelten, ist somit nicht das Befolgen äußerlicher Verordnungen und Regeln, sondern die Annahme der Verheißung Gottes im Glauben. Schlagen wir hierzu kurz noch eine weitere Verweisstelle auf, Galater 6, 15 bis 16. Dort finden wir wieder dasselbe Prinzip. Ausschlaggebend ist nicht das Äußerliche, sondern das Innerliche. Es heißt hier, denn weder Beschneidung noch Unbeschnittensein gilt etwas, sondern eine neue Schöpfung. Entscheidend ist, was in dir durch die Kraft Gottes geschieht. Und so viele dieser Richtschnur folgen werden, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Hier geht es sowohl um die Nichtjuden als auch um die Juden. Jene, die dieser Richtschnur der neuen Schöpfung folgen, sind Nichtjuden, die durch den Glauben an Jesus vom Neuen geboren wurden und die durch die Wiedergeburt diese innere Umgestaltung erleben. Dann sagt Paulus, und über das Israel Gottes. Wer ist das Israel Gottes? In aller Regel beziehen sich Christen auf den Leib Christi, wenn sie diesen Begriff benutzen. In meinen Augen ist das nicht legitim. Das Israel Gottes ist jener Teil Israels, der die Verheißung annimmt, den Messias anerkennt und in die Segnungen des neuen Bundes eintritt. Paulus spricht in diesem Vers von den nichtjüdischen Gläubigen als jenen, die dieser Richtschnur folgen, und von den jüdischen Gläubigen als Israel Gottes. Das ist jedoch außergewöhnlich, denn meines Wissens gibt es im ganzen Neuen Testament nur diese drei Stellen, Römer 2, Römer 9 und Galater 6, wo Paulus das Wort Jude oder Israel auf wahre Gläubige beschränkt. An allen anderen Stellen des Neuen Testaments beziehen sich die Worte Jude oder Israel im Grunde auf all jene, die die Qualifikation erfüllen, von Abraham, Isaak und Jakob abzustammen. Doch hier weist Paulus darauf hin, dass nicht das Äußerliche entscheidend ist, sondern das Innerliche. Auf christliche Terminologie übertragen möchte ich es so formulieren. Entscheidend ist nicht die Frage, ob du getauft bist, sondern was in deinem Inneren geschehen ist. Gott schaut ins Innere. Das ist ausschlaggebend. Ich muss euch sagen, dass im Umgang mit religiösen Menschen diese Wahrheit recht unpopulär ist. Sie ist unpopulär bei bekennenden Christen und bei Juden. Aber es ist die Wahrheit. Wir müssen sie ernst nehmen.